Schön, dass Sie zurück sind, meine Damen und Herren. Hier sind die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt mit dem zweiten Teil. Andrea Stopp weiterhin für Sie am Mikrofon.
Jeszcze nie do dom, dziewczyno, jeszcze nie do dom. Jeszcze jeden raz dokoła zahulam z tobą. Jak cię będzie mama bić, to się będziesz za mną kryć. A ja cię nie dam, dziewczyno, a ja cię nie dam. Jak cię będzie mama bić, to się będziesz za mną kryć. A ja cię nie dam, dziewczyno, a ja cię nie dam. Jeszcze nie do dom, dziewczyno, jeszcze nie do dom. Jeszcze jeden raz dokoła zahulam z tobą. Ej, muzyka, grajcie mi sztajereczka skocznego, a ja sobie potańcuję do dnia białego. Ej, muzyka, grajcie mi sztajereczka skocznego, a ja sobie potańcuję do dnia białego.
Das frühere Hirschberg im Süden Polens heißt heute Jelenia Góra. Und das Hirschberger Tal zwischen dieser Stadt und dem Riesengebirge nennt man auch das Tal der Schlösser. Denn dort ließen sich im 19. Jahrhundert Preußenkönig Friedrich Wilhelm III., seine Tochter, sein Bruder und andere preußische Adlige Sommerschlösser bauen, sogar recht dicht beieinander. Die Parks gingen zum Teil ineinander über und bildeten ein Gesamtkunstwerk, geschaffen vom Gartenkünstler Peter Joseph Linné. Im sozialistischen Polen wurden die einst prächtigen Häuser anderweitig genutzt, verlumperten, verfielen dann später. In vielen Parks wucherten die Sichtachsen zu. Nun aber sind noch nicht alle, aber etliche Schlösser und Parks wieder auferstanden. Eva Firzlaff mit einem Besuch im Hirschberger Tal in Schlesien.
Schlesien ist ja unter Friedrich dem Großen für Preußen erobert worden, war also eine ganz junge, neue preußische Provinz. Und Anfang des 19. Jahrhunderts begann ja in Deutschland die Begeisterung für die Romantik. Und zwei Regionen wurden als besonders romantisch empfunden, das Rheintal und das Riesengebirge.
Elisabeth von Küster hat zusammen mit ihrem Mann Schloss und Gutshof Lomnitz, heute Lomnitzer, vor dem Verfall gerettet und wiederbelebt. Vor fast 30 Jahren waren sie die Ersten. Langsam begann der Wiederaufstieg des Hirschberger Tals. Das eigentliche Königsschloss steht im Nachbarort Myswakowice. Zu preußischer Zeit Erdmannsdorf.
Wo zuerst König Friedrich Wilhelm III., dann später König Friedrich Wilhelm IV. Gewohnt haben. War eine Sommerresidenz, heute ist es eine Schule. Im früheren Ballsaal links ist heute auch noch ein Ballsaal, dort wird aber eher Volleyball oder Basketball gespielt.
Sagt Schlesienkenner Klaus Klöppel. Auf zwei alten Schornsteinen haben Störche ihre Nester gebaut und spazieren ums Schloss. Zurück nach Lomnitzer. Der Fluss Bober begrenzt den Schlosspark. Am anderen Ufer schon ist der Park des Schlosses Wojanow, ehemals Schildau, Hochzeitsgeschenk von Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Für seine Tochter Luise. Die berühmten preußischen Architekten Friedrich August Stüler, Karl Friedrich Schinkel und Peter Joseph Linné waren im Hirschberger Tal zugange. Hier hat nicht jeder Schlossherr mit seinem Park die Nachbarn übertrumpfen wollen. Nein, man hat gemeinsam ein großes Ganzes geschaffen.
Weil im 19. Jahrhundert das Königshaus, das preußische, gleich drei Schlösser hier gekauft hat, die alle in unmittelbarer Nachbarschaft liegen. Und dann hat man einfach Leute sich dazu geholt für die umliegenden Schlösser, die einen familiären oder einen freundschaftlichen Bezug zum Königshaus hatten. Und so entstand diese Gesamtparklandschaft des Hirschberger Tals.
Die weitläufigen Parks gehen zum Teil ineinander über. Damals ist man flaniert, geritten, mit der Kutsche gefahren, hat sich gegenseitig besucht. Jetzt wird gewandert und geradelt. Als Elisabeth von Küster 1991 nach Lomnitzer kam, sah das Anwesen überhaupt nicht nach Schloss aus, mehr nach Verfall. War vorher Schule, ein Landwirtschaftsbetrieb, unterm Park ein Bunker.
Also ich war einfach nur erschüttert über diesen Verfall und auch diese fast schon untergegangene Geschichte, weil ich das schade fand, denn mit der Geschichte ist ja auch immer das Leben vieler Menschen verbunden gewesen. Und da war erstmal nur der Gedanke, oh, wie traurig, dass das jetzt kurz nach der Wende noch untergeht.
Ihr Mann gehört zur Familie der früheren Besitzer. Die beiden entschlossen sich mit Hilfe der Familie, Schloss, Gut und Park zu kaufen.
Und hatten das ganz große Glück, dass uns das hiesige Denkmalamt von Anfang an ganz toll unterstützt hat, obwohl wir eigentlich nicht dem Ideal eines Schlossretters entsprachen. Wir waren weder polnisch, was damals eigentlich wichtig war beim Immobilienerwerb. Deutsche und Ausländer sollten, wenn möglich, gar nicht Immobilien erwerben können. Wir waren nicht reich, wir waren jung, ich war damals 20, also nicht unbedingt der Standardinvestor.
So wie andere junge Leute ihre erste Wohnung renovieren, hat die heutige Schlossherrin den Schutt selbst aus den Gewölben getragen.
Wir haben sowieso bei fast allem mit Hand angelegt. Also ich kann sehr viel, auch wenn man das vielleicht mir nicht so zutraut. Alles außer Bäume fällen kann ich eigentlich auch. Mörteln, sägen, weil das musste einfach von allen mitgemacht werden, sonst wäre das nicht fertig geworden.
Mittlerweile ist das große Schloss ein Museum und zeigt 300 Jahre Leben im Schloss. Das benachbarte kleine Schloss wurde zum Hotel, die Gutsanlage beherbergt Ferienwohnungen, Restaurant, Schmiede, ein Leinenkaufhaus, in dem polnische Designer ihre Leinenkreationen anbieten. Touristen und Einheimische kommen, Reisebusse fahren vor. Auch Schloss Wojanow, eben das gleich hinter dem kleinen Fluss Boba, ist ein Hotel, in dem gerne geheiratet wird. Nur wenige Kilometer sind es bis Karpniki, damals Fischbach. Die Wasserburg aus dem 15. Jahrhundert gehörte Prinz Wilhelm von Preußen, dem Bruder von König Friedrich Wilhelm III. Der ließ sie aufhübschen im Tudor-Stil. Auch dieses Schloss verfiel, die Teiche voller Schutt und Müll.
Als ein Kleinkind wohnte ich hier im Fischbach und ich habe mit meiner Mutter oder mit Hund Spaziergänge hier gemacht. Einen Tag, wenn wir hier gekommen sind, ein Mann hat draußen auf eine Liegestühle gesetzt und hat ein Bier getrunken. Und meine Mutti sagte, guten Tag, was machen Sie hier? Das ist eine Ruine, niemand kann das besichtigen. Naja, ich habe das heute gekauft. Das war eine Beginning von dieser schönen Geschichte und die Renovierung.
Paulina Sedinska arbeitet in dem nun romantischen Hotel. Auf Karl Friedrich Schinkel geht das Sternengewölbe in der jetzigen Bar zurück. Goldene Sterne auf blauem Grund. Ähnlich wie in der Kirche Neuhardenberg bei Berlin.
Vom Museum in Darmstadt haben wir Gemälde bekommen. In diesen Gemälde sind die Räume, zum Beispiel Esszimmer, Bibliothek, ein Stickereizimmer. Diese Bilder sind auch in diese Räume. Also man kann sehen, wie war es im 19. Jahrhundert und wie es ist heute.
Die Gäste kommen aus Deutschland und Polen. Doch vor Corona auch aus Singapur, Australien, den USA. Wegen der Romantik.
Und das ist ein echtes Schloss. Die Ambiente hier ist authentisch und die Gäste suchen etwas wie diese authentische Geister vom 19. oder früheren Jahrhunderte. Und ich glaube, unser Schloss passt dazu.
Auch Schloss Stohnsdorf, Staniszów, ist heute ein stimmungsvolles kleines Hotel. Behutsam renoviert. Mit einem sehr schönen Park, am Ende der Sichtachse die Schneekoppe.
Ich habe das 2001 von der Gemeinde gekauft, teilweise ohne Dach, teilweise ohne Decken, Pilz, Feuchtigkeit, Schimmel. Also das war die letzte Glocke noch zu retten, was zu retten war.
Wacław Dzida meint, in einem alten Haus dürfen die Dielen knarren, die Steintreppen ausgetreten sein. Vor 20 Jahren kam er, damals 30-jährig, mit dem Fahrrad an der Ruine vorbei und verliebte sich.
Als ich das gefunden habe und dann meine Eltern eingeladen haben, um das zu zeigen, was habe ich denn vor? Meine Mutter sagte, Junge, du warst immer verrückt, aber jetzt ist er ein bisschen zu weit.
Ich habe große Hochachtung vor den Schlossrettern. Beim Anblick der Ruinen hätte ich gedacht, schade drum und wäre weitergeradelt. Gut, dass es solche Verrückten gibt wie Wacław Dzida und Elisabeth von Küster. Auch Ingrid und Hagen Hartmann. Die beiden habe ich im Schloss Wernersdorf, Pakoszów, getroffen, auch ein Hotel. Dieses Schloss ist eigentlich gar keins. Die Stadt Hirschberg, nun Jelenia Góra, ist reich geworden durch Leinenherstellung und Handel. Ein besonderes Leinen.
Schleierleinen, das war ein besonderes Leinen, so ähnlich wie die Brüsseler Spritzen. Und dieses war im 18. Jahrhundert ein begehrter Stoff zu allen Festlichkeiten. Und das war weltweit sehr gefragt bei den wohlhabenden Leuten.
Die Fabrikanten und Händler hießen die Schleierherren. Weil es in der Stadt eng wurde, baute so ein Schleierherr auf der grünen Wiese eine Produktionsstätte. Prächtig wie ein Schloss. In Augsburg, wo auch solche Industriebauten von 1800 stehen, nennt man diese Fabrikschloss. Und das trifft es auch hier.
Ich würde das so nennen, so ist es jedenfalls gewesen. Es war hier eine Fabrik und es war eine Privatwohnung und ein Festsaal. Mehr war hier eigentlich nicht.
Der repräsentative Saal blieb erhalten, auch die Wohnung. Lager und Räume für die Leinenveredlung wurden zu einem modernen Hotel in historisch edler Hülle. Die weiten grünen Wiesen davor erinnern an den früheren Zweck des Hauses.
Das Lein ist ja primär braun. Dann musste das eben weiß werden. Und dann wurde das erstmal gewaschen in diesem Bottichen und anschließend wurde es eben auf die Bleichwiesen gelegt. Und deshalb ist hier auch diese große Wiese vor der Tür. Und da haben dann die Tücher in der Sonne, bis zu 6 Wochen haben die da in der Sonne gelegen.
Die beiden Ärzte Ingrid und Hagen Hartmann sind fast 80 Jahre alt, haben ihr Arbeitsleben hinter sich. Und doch bauen sie hinter dem Schloss, das keins ist, weitere Zimmer an, organisieren, richten ein. Sie möchten etwas Bleibendes hinterlassen. Über 30 Architekturdenkmale gibt es im Hirschberger Tal. Mittlere Gutshäuser genauso wie die prächtigen königlichen Anwesen und das Fabrikschloss. Darüber informiert eine Ausstellung im früheren Gut Buchwald, heute Bukowiec.
Das war ein sehr großes Gut, das gehörte Friederike und Friedrich von Reden. Sie bauten hier ein kleines Schloss, aber sehr, sehr großes Gutshof. Und der Park in dem 19. Jahrhundert gehörte zu den größten in Europa. Jetzt gehört zu den größten in Polen.
Grażyna Kolaczek leitet die Stiftung, die das Gut wieder belebt. Mit Ausstellungen, Kulturveranstaltungen, Artists in Residenz. Schon um 1900 zogen Künstler ins Riesengebirge, trafen sich bei Gerhard Hauptmann und dessen Bruder Karl in Schreiberhau. Heute Sklaska Poramba.
Das Riesengebirge ist damals als die romantische Berglandschaft empfunden worden. Caspar David Friedrich zum Beispiel.
Von dem hängt ein Gemälde in Greifswald, Ruine Eldena im Riesengebirge. Die echte Klosterruine am Greifswalder Bodden vor echter Riesengebirgssilhouette.
Soweit meine Kollegin Eva Fürzlaff, die uns mitgenommen hat ins Hirschberger Tal. Man findet dort übrigens auch zahlreiche Tiroler Häuser von früheren Glaubensflüchtlingen aus dem Zillertal. Thank you.
Die Geschichte Senegals mit Kunst in jeder Form ist so alt wie die Welt. Es ist eine glückliche Geschichte, die politische Geschichte Senegals, der erste Präsident Senegals, die senegalesische Tradition mit Kunst. Es gibt die Kunstbiennale in Dakar. Hier blühen auch Musik, Theater und andere Kunstformen. Die Kultur und die Spiritualität unseres Landes tragen dazu bei, dass wir in Frieden leben.
So spricht der Künstler Amadou Kaine Sy, der im Senegal und in den USA lebt und dort Mode kreiert. Heute wollen wir Sie also mit nach Senegal nehmen. Covid-19 verhindert ja noch Reisen ins ferne Ausland. Auch im Senegal ist das noch der Fall. Die Kreativität des Landes aber zeigte sich auch angesichts des Virus. Mitte März, als gerade ein erster Fall festgestellt wurde, das war ein eingereister Franzose, da verkauften die Frauen am Strand schon Gesichtsmasken und Sänger Youssou N'Dour und der Rapper Avadi, die veröffentlichten Songs zur Aufklärung. In den dazugehörigen Videoclips tanzten Frauen in schönen Gewändern mit dazu passenden hübschen Schutzmasken zu einer Zeit, als in Europa es noch an Masken fehlte. Martina Zimmermann behauptet nun, es gäbe im Senegal mehr Künstler pro Quadratkilometer als überall sonst und sie nimmt uns mit ins Land der Kultur, der Kunst und der Mode.
Wie ein schwarzer Diamant steht der Felsen im Atlantik. Am Strand davor reihen sich Fischerhütten und Restaurants. Frauen verkaufen an improvisierten Ständen Kleider aus bunten Stoffen. Toubab Dialao liegt über der Steilküste oberhalb des Strandes. Das Fischerdorf ist 50 Kilometer von Dakar und der Hektik der Hauptstadt entfernt. Sobobade heißt das Kulturzentrum in dieser Idylle. Eine Werkstatt für Theater und Tanz, Percussion, Batik, Malerei und Bildhauerei. Im Ausstellungsraum sind zeitgenössische Gemälde zu sehen. In einer sogenannten Case à Musique, zu Deutsch Musikhütte, stehen alle nur erdenklichen afrikanischen Instrumente. Unter den üppigen Bäumen im Hof sitzen Menschen auf kunstvollen Holzstühlen im Schatten. Sie schauen auf Pflanzen in allen Grüntönen und auf eine weiße Marmorskulptur. Plenitude ist eine abstrakte Darstellung von drei miteinander verbundenen Menschen. Ein Werk des Begründers des Kunstzentrums, Gérard Chenet. Dieser Dichter und Denker stammt aus Haiti. Er lebte als politischer Flüchtling in Kanada, Deutschland, Russland, Guinea und ließ sich schließlich im Senegal nieder, als Kulturbeauftragter des ersten senegalesischen Präsidenten Leopold Sédar Senghor. 1968 schrieb Chenet die Gedichte des Dorfes Toubab Dialao. Der heute 93-Jährige mit den schlohweißen Haaren erinnert sich.
Ich ging hier am Strand spazieren und sah diesen wundervollen Ort, der mich an Haiti erinnerte, mit dem Meer. Ich bat darum, hier ein Stück Land zu erwerben. Das wurde akzeptiert. Und ich habe damals mein Haus fast nur mit meinen eigenen Händen gebaut. Ich wollte ein natürliches Haus, ohne ein Gramm Farbe und mit Recycling. Alles, was Sie hier im Haus sehen, habe ich irgendwo aufgelesen. Die Steine,
Holz, Raffia, Palmenblätter, Bambus, Marmor. Das Dach ist aus Stroh. Gérard Chenet inszeniert auch Theaterstücke. Und so kamen junge Leute aus Dakar oder aus dem Ausland und bauten das zweite Haus, das Kulturzentrum. Auch in diesem Gebäudekomplex wurden nur natürliche Materialien verwendet.
Als ich in den Ruhestand ging, habe ich andere kleine Häuser gebaut, um Freunde zu empfangen. Und von einem Bau zum nächsten wurde im Laufe der Jahre, ich bin noch nicht fertig damit, wurde alles zu dem, was Sie heute sehen.
Heute gibt es auch ein Restaurant und ein Hotel auf dem Felsen mit einer wunderbaren Aussicht auf den Strand. Prominente Künstler aus Senegal bauen in Toubab Dialao Villen. Choreografin Germaine Accoli gründete hier die Tanzschule École des Sables. Heute gilt Gérard Chenet auch als Pionier in Sachen Ökologie. Senegal betreibt seit der Unabhängigkeit 1960 eine ehrgeizige Kulturpolitik mit wenig Mitteln, viel Fantasie und der Unterstützung der UNESCO sowie von öffentlichen und privaten Partnern. Das Land zählt 7 Weltkulturerbestätten, hinzu kommen sehenswerte Kirchen, Kathedralen und Moscheen. Aus den 1950er Jahren stammt der Traum von einem Museum der schwarzen Zivilisationen, eine Idee afrikanischer Intellektueller der Diaspora. Anfang 2019 wurde der Traum wahr, das Musée de Civilisation Noire in Dakar eingeweiht. Es ist ein modernes, rundes Glasgebäude, eine umgekehrte afrikanische Hütte. Das Museum wurde vom Pekinger Architekturinstitut entworfen und von den Chinesen für über 30 Millionen Euro gebaut, erzählt Direktor Amadi Bokum.
Die Chinesen fragten uns, was wollt ihr? Wir sagten, wir wollen eine Architektur, die von unserem Kontinent inspiriert ist. Am meisten verbreitet in Afrika ist die kleine runde Hütte. Sie sagten, das ist kompliziert, aber wir bestanden darauf. Damit wir genug Licht haben, haben wir die Hütte umgedreht und nun kommt das Tageslicht durch das Dach und wir können sogar Regenwasser auffangen.
Im Innern empfängt Besucher ein 10 Meter hoher Baobab, ein Affenbrotbaum aus geschnittenem Eisen, über 7 Tonnen schwer. Der Baum der Menschlichkeit ist das Werk des in Miami lebenden Haitianers Edouard Duval Carrier. Auch alle anderen ständigen Objekte des Museums, insgesamt 18.000, sind Gaben der Künstler, so Direktor Bokum.
Wissen Sie, wie Chirikiki oder Abdoulaye Konaté ihre Werke hergebracht haben? Chirikiki hat seine Skulpturen in Ouagadougou in einen Lastwagen gepackt und durch den Busch nach Dakar gefahren. Ohne Versicherung, ohne alles. Konaté packte seine Stoffskulpturen in einen Koffer und kam damit im Flugzeug aus Mali. Wir wollen aus dem westlichen Kapitalmodell heraus, das ein Business ist. Wir wollen Kultur statt Business.
Senegals Hauptstadt Dakar hat Museen, Theater und Kunstgalerien. Im Haus von Ousmane Sow sind persönliche Objekte und 40 Monumentalskulpturen des weltberühmten Künstlers ausgestellt. Der Bildhauer starb 2016. Tochter Marina Sow empfängt in dem Haus, in dem der Vater lebte.
2014 machte er eine Retrospektive in Besançon und hat dann alle Werke in den Senegal zurückgeholt. Seither hat er die Idee, ein Museum zu gründen. Er hat es auch fertiggestellt. Aber das Haus hier hat auch 1200 Quadratmeter. Weder mein Bruder noch ich wollten hier leben. Und wir sagten uns, das war der am besten geeignete Ort für seine Werke. Wir haben also sein Haus zum Museum gemacht.
Ousmane Sows Retrospektive 1999 auf der Pariser Brücke Pont des Arts zog über 3 Millionen Zuschauer an. Im Haus in Dakar betritt der Besucher ein künstlerisches Labyrinth, gesäumt von den majestätischen Skulpturen des Bildhauers, von Fotos, Auszeichnungen, dem Fahrrad und der Werkstatt des Künstlers. Eingeweiht wurde das Museum auf der letzten Kunstbiennale 2018. Nunu Design Dakar steht auf dem Schild des winzigen Ladens in der Innenstadt von Dakar. Es ist die Boutique der Modeschöpferin Nunu Design mit bürgerlichem Namen Marie-Madeleine Diouf. Die 39-Jährige hat ihre Marke vor 5 Jahren gegründet, mit dem Motto 100% afrikanisch.
Was wir bei Nunu Design machen, ist,
wir erzählen mit meinem Design die Geschichte der afrikanischen Textilien, was diese Völker erlebt, wie sie gearbeitet haben, die Färber oder die Weber. Mit unseren Kollektionen erzählen wir, was sie erlebt haben und was von ihrem Erbe bleibt, dank der Textilien.
Ihre Jacken, Kaftane, Hemden, Kleider sind alle aus natürlichen Materialien.
Wir arbeiten viel mit Indigo aus Guinea, einem Dorf namens Labé. Indigo ist ein natürlicher Stoff, der von einer Pflanze kommt. Im Dezember haben wir Werkstätten aufgemacht zum Färben und den Frauen dort die Färbetechniken erklärt. Indigo-Pulver kommt von einem Baum. Davon ausgehend machen wir Ligaturen auf den Stoffen und dann werden sie gefärbt. Bogolan findet man in Mali, eine andere alte Technik von Druck auf Stoff. Auch dieses Design bleibt authentisch. Die Formen auf den Stoffen erzählen Geschichten.
Dans le bogolan qui ont des significations.
Den hellbraunen Bogolanstoff mit dunkelbraunen und weißen Zeichnungen nähen die Schneider im Hinterzimmer zu Jacken. Unter dem Wellblechdach herrscht eine ziemliche Hitze. Ein Ventilator schafft Luft im winzigen Raum. Zwei Schneider und zwei Stickerinnen arbeiten gut gelaunt, während andere im Innenhof Mittagspause machen. Fröhlich erzählt Nunu, wie sie ihren Beruf als Medizinassistentin für die Mode aufgab.
Als ich hier anfing, hatte ich kein Geld. Nicht mal genug, um am Monatsende die Miete hier zu zahlen. Dieses Risiko nahm ich auf mich und ich habe es nicht bereut. Keine Bank hat mich unterstützt, niemand. Ich hatte 60.000 CFA. In Euro ist das nicht viel, 90 Euro. Ich glaubte an meinen Traum. Ich wollte einen Monat arbeiten in der Hoffnung, genug Geld einzunehmen, um die Kosten zu bezahlen und den einzigen Schneider. Ich habe daran geglaubt und ich habe es geschafft.
Während Nunu ihre Kollektionen für Kunstgalerien, internationale Modemessen oder andere Events entwirft, kümmern sich ihre Assistentinnen um die Boutique und ihre Kunden. Hadija Bar arbeitet in Dakar in einer Kommunikationsfirma. Sie kauft eine Indigo-Flickenjacke, die abgelöste Gesäßtaschen von Jeans zieren. Ein Augenzwinkern zum Rest der Welt.
Die Wurzeln dieser Kleidung sind afrikanisch, aber die Zweige wachsen überall. Das ist sehr wichtig. Wir sind verwurzelt. Designerin Nunu hat ihre Wurzeln, aber wir sind offen. Wir schließen uns nicht ein. Das macht unseren Reichtum aus.
Senegalese im Zeitalter der Globalisierung zu sein, ist auch Thema der Werke von Dutzen Doi. Der 47-jährige Maler und Bildhauer erklärt,
wenn wir Globalisierung wollen, müssen wir unsere Kulturen, die Basis dieser Welt, neu interpretieren. Hier im Senegal sind Begegnungen zwischen Europäern und Afrikanern zwangsläufig. Denn wir haben eine französische Ausbildung, aber unsere Eltern haben den Koran und Arabisch gelernt. Wir leben schon lange mit dieser Auseinandersetzung der Kulturen, die heute noch stärker wird.
An diesem Tag stellt Dutzen Doi Graffitis aus, die den bemalten Mauern in seinem Dorf nachempfunden sind. Seine Werke sind vom chaotischen Universum der Städte inspiriert. Die Vernissage findet in der Kunstgalerie Manège statt, in einem stattlichen Kolonialgebäude des Institut Français. Künstler und Politprominenz sind da, auch Paul de Sorbier. Der Direktor eines zeitgenössischen Kunstzentrums bei Toulouse staunt, dass es in Senegal so viele Künstler gibt.
Comme l'art a toujours accompagné, l'art est un récit de la vie. On voit dans les arts graphiques, on voit du travail de Dutz.
Kunst gehört hier zum Alltag. Man sieht das auch in der Arbeit von Dutz. Es ist eine erzählende Kunst. Sie erzählt vom Leben und dokumentiert den Alltag. Es gibt hier viel weniger Grenzen. Bei uns im Westen trennt man Handwerk und Kunst und schließt Werke in Kategorien ein. Hier tut man das weniger. Man schaut, was ein Mensch einbringt.
Senegal, Land der Künste und der Künstler. Hier ist Kunst auch im Alltag präsent und in Museen und Institutionen.
Senegal. Vielen Dank an Martina Zimmermann, dass Sie uns dorthin mitgenommen haben. Dac Art ist eine international angesehene Kunstmesse. Die 14. Kunstbiennale wurde aber wegen Covid verschoben. Kann man also im Auge behalten, falls Sie vorhaben, den Senegal in Zukunft einmal zu besuchen.
kurian la menyundo terangari bangwan nyumaron mananan sona yangi sokunyul sona la totunyu kurian li bajiwa takusan yudam tahan hey wulen yu paunan kurian la menyundo terangari bangwan nyumaron mananan sona yangi sokunyul sona la totunyu Yali bajiwa takusan yudam tahan manan 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 doh mangi melanggan manan 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 doh mangi melanggan hujung kendau ni cutun duwi jeli ningkong iriokunya usal tinggal ni cireumi tata nang fungir sakunya. Kang fare yiti rewmi sen xam xam match sireen rewmi one new way I want land you found nan bur yalla meñu no terangari ba wan yu maron manan nan sona yangi soxnul yu sona la ko bur yalla yi ba ci wa ta ko san yu dam da xa way ka bane na way daw ko wara di mul ka daw be mu xam ko tax mu ne yok lu ko metti ne way ka bane na no
Glück von Hermann Hesse. Solang du nach dem Glücke jagst, bist du nicht reif zum Glücklichsein und wäre alles Liebste dein. Solang du um Verlorenes klagst und Ziele hast und rastlos bist, weißt du noch nicht, was Friede ist. Erst wenn du jedem Wunsch entsagst, nicht Ziel mehr noch Begehren kennst, das Glück nicht mehr mit Namen nennst, dann reicht dir des Geschehens Flut nicht mehr ans Herz und deine Seele ruht.
Fugi und
Rumis, geboren 1947. Der lebt in Triest. Er arbeitet als Reporter für die Zeitung La Repubblica. Rumis hat sich in Italien vor allem durch seine Reportagen und Bücher über den Verfall des Kommunismus, die Vorgänge auf dem Balkan und die Lega Nord einen Namen gemacht. 1997 wurde er mit dem Preis Colomba d'Oro per la Pace ausgezeichnet. Er folgte auf seinen Reisen dem Fluss Po durch Italien oder auch der Via Appia, einer der wichtigsten Handels- und Verkehrswege Italiens. Immer begab er sich auf die Suche nach Wahrnehmungen abseits der touristischen Pfade. Sein Genre ist die Reiseliteratur. Gerade hat sich Paolo Rumis, er ist übrigens 72, in seiner Wohnung in Triest gewissermaßen in Klausur begeben. Seine Lebensgefährtin besorgt die Einkäufe. Für sein neues Buch unter dem Titel Der unendliche Faden hat er sich auf eine ganz besondere Europareise begeben. Auf den Spuren der Benediktiner erlebt er die Mönche als die eigentlichen Erbauer Europas. In ihren Prinzipien findet er die positiven Kräfte, die Europa trotz aller Bedrohungen von innen und von außen zusammenhalten könnten.
Jede Reise führt zu einer anderen Reise, so wie jeder Gedanke zu einem anderen Gedanken führt, glaubt Paolo Rumis und erzählt, wo seine Reise zu den Benediktinerklöstern Europas eigentlich begonnen hat. Nämlich im Apennin, genauer gesagt im umbrischen Städtchen Norcia, das vor 4 Jahren wie Castelluccio und besonders Amatrice durch Erdbeben stark zerstört wurde. Als Paolo Rumis 1 Jahr später in diese Gegend fuhr, war er erschüttert, wie langsam die Aufbauarbeiten vorangegangen waren. Zwar hatten die Menschen wieder ein Dach über dem Kopf, einige Schulen waren wieder betriebsfähig, aber längst hatten auch viele den Ort verlassen, weil sie die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Regeneration dieser von jeher sehr armen Gegend aufgegeben hatten. Für Rumis ist der Apennin das Rückgrat Italiens.
Se l'Italia dimentica l'Appennino, dimentica la sua anima.
Wenn Italien den Apennin vergisst, vergisst es seine Seele und verliert sich selbst. Als wir nach Norcia kamen, standen die Obstbäume in voller Frucht und ein unglaublich schönes Abendlicht beleuchtete die Stadt. Die Häuser, die zum Teil abgerissen oder eingestürzt waren, warfen ihre Schatten. Schon fast im Dunkeln kamen wir auf den Hauptplatz und entdeckten dort die vollkommen intakte Statue des heiligen Benedikt, Europas Schutzpatron. Das war ein Stich ins Herz. Denn tatsächlich war ich auf dieser Reise durch den Apennin schon mit großer Sorge um die Zukunft Europas aufgebrochen.
Da Paolo Rumis besonders an die magischen Momente während seiner Reisen glaubt, musste er es als einen besonderen Fingerzeig begreifen, als er bei seiner Wanderung durch den Apennin in Norcia auf die Statue des heiligen Benedikt traf. Der Abt und Ordensgründer Benedikt von Nursia wurde hier im umbrischen Apennin geboren und gründete um 529 das Stammkloster des Benediktinerordens in Monte Cassino südlich von Rom.
Wer reist, weiß, dass man sich nicht unbedingt immer selbst das Thema sucht, sondern dass Dinge geschehen, die einen in eine unvorhergesehene neue Richtung im Leben lenken.
So fährt Rumis zu den Benediktinerklöstern in Europa nach Praglia im Veneto und von dort ins bayerische St. Ottilien, wo er den wegen seines unkonventionellen Auftretens berühmt gewordenen Abt Notker Wolf kennenlernt. Wolf schreibt Bücher, bringt Managern die Grundzüge von guter Führung bei und spielt E-Gitarre. Auf seiner Reise zu den Benediktinerklöstern in der Schweiz, in Belgien, Frankreich und Österreich versucht Paolo Rumis, dieser klösterlichen Lebensform näher zu kommen. Eigentlich basiert sie nur auf wenigen Prinzipien, das sprichwörtlich gewordene Beten und Arbeiten. Benediktiner sind weniger Mystiker als Praktiker. Sie bearbeiten die sie umgebende Welt mit den Händen in Garten, Feld und Küche. Ein Gelübde legt jeder Mönch ab, die Bindung an den festen Ort, die Stabilitas loci. Oft haben die Brüder lange nach einem guten Ort für ihr Kloster gesucht. Wenn sie ihn gefunden hatten, blieben sie dort meist ihr ganzes Leben. Allerdings verändern sich heute die Orte um die Klöster herum enorm. Am Stadtrand von Mailand in Viboldone, in der Einflugschneise des Flughafens von Linate zwischen der Trasse eines Hochgeschwindigkeitszugs und der Autostrada del Sole liegt heute eines der wenigen Frauenklöster. Hier erlebt Paolo Rumis einen weiteren Schlüsselmoment seiner Reise.
Dopo cena,
Als ich nach dem Abendessen durch die Korridore dieses Klosters ging, sah ich durch eine angelehnte Tür eine schwarz gekleidete Nonne, die einen Faden spann und ihn auf ein Knäuel Wolle wickelte. Dieses Bild war für mich entscheidend. Denn ich habe in diesem Faden nicht nur ein Zeichen für den Ursprung des pastoralen Lebens, des Hirtenlebens in Italien bei den Benediktinern gesehen, sondern auch erkannt, was diese geschaffen haben. Ein Netz, in dem sie verschiedene Verbindungsfäden zwischen den einzelnen Klöstern gesponnen haben. Im Grunde ein europäisches Netz, lange bevor es das Internet, Google und Facebook gab.
Die Abteien tauschten im Mittelalter Listen von Mönchen aus, um längere Fürbitten lesen zu können, erzählt Stiftsarchivar Peter Erhard im Kloster von St. Gallen. Die prachtvolle Bibliothek trägt über der Tür die Inschrift Psyches Iatreon, das man mit Heilstätte oder Apotheke der Seele übersetzen könnte. Rumis entwickelt bei seiner Reise mehr und mehr das Gefühl, nicht nur von Abtei zu Abtei, sondern inmitten der Werte, auf denen Europa beruht, zu reisen. Diese Organisation des Gemeinschaftslebens war im Mittelalter etwas absolut Neues. Ein so zivilisiertes, regelmäßiges Leben war in einer rauen und oft von Gewalt geprägten Epoche für viele Menschen kaum vorstellbar. Arbeitseifer, Erfindungsgeist und vor allem die Gastfreundschaft haben die Benediktiner neu belebt. Jeder Reisende wird zu Tisch gebeten, bekommt selbstgebrautes Bier oder Wein und ein einfaches Mahl.
L'ascolto, il silenzio, l'accoglienza erano gli elementi chiave.
Das Zuhören, die Stille und die Gastfreundschaft sind überall bestimmend. In allen Abendgebeten in den verschiedenen Klöstern, ob sie schweizerisch, französisch oder deutsch waren, betet man für die Menschen, die ihr Haus und ihr Vaterland verloren haben, weil Krieg herrscht oder die ökonomischen und klimatischen Bedingungen eine Flucht erforderlich machten. Diese Mönche haben begriffen, welche schicksalshafte Position Europa allein geografisch hat. Historisch betrachtet war Europa immer Ankunftspunkt für alle möglichen Völker, die aus dem Osten kamen. Wenn sie schließlich an der Küste angekommen waren, mussten sie sich die Frage stellen, ob sie sich anpassen oder Krieg führen wollten. So einfach ist das.
Zwei der 15 Klöster, die Rumis besucht hat, liegen in Frankreich. Saint-Vendril in der Normandie und das Kloster von Citeaux, wo sich im Jahr 1098 die Zisterzienser von den Benediktinern, die inzwischen wirtschaftlich sehr stark geworden waren, abspalteten und eine Rückkehr zu Armut und Bescheidenheit sowie eine strengere Befolgung der Regeln einforderten. Hier in Citeaux wird das Schweigen abends so dicht, dass man eigentlich nur noch zu Bett gehen kann, erzählt Rumis. Außerdem werden alle Mönche zum ersten Gebet um 4 Uhr morgens wieder geweckt.
In questo monastero, dove vengo iniziato,
ausgerechnet in diesem Kloster, in dem ich in die Bedeutung der Stille eingeführt wurde, hörte ich eines Abends, ich lag schon im Bett, Klavierspiel. Wie kann das sein, fragte ich mich, in einem Kloster, das für sein strenges Schweigegebot bekannt ist. Ich zog mich also an und ging den Tönen nach. Ich traf auf eine Französin namens Nathalie, die mir zu verstehen gab, dass sie wusste, was ich suchte. Sie öffnete den Keller. Im allerhintersten Raum, es war wirklich eine Szene nach Umberto Eco, saß ein Mönch mit Kutte und spielte klassische Improvisationen. Nathalie sagte, wenn Frédéric spielt, steigen die Engel aus dem Himmel hinab.
Auch Pater Urban Stillhardt, der im Kloster Murigris mitten in den Südtiroler Weinbergen als Organist tätig ist, glaubt an die Kraft der Musik. Sie sei nonverbale Kommunikation, die die Seele bereichert und die Menschen eint. Die Benediktinerklöster Europas sind sehr unterschiedlich und doch miteinander durch ein unsichtbares Netz verbunden. Heute brauchen wir eine neue europäische Erzählung, glaubt Paolo Rumis. Dabei sollten die Werte der Benediktiner wieder mehr zu europäischen Werten werden, auf die wir uns nicht nur in krisenhaften Zeiten besinnen.
Thank you.
war meine Kollegin Katja Lückert, die sich auf die Fersen von Paolo Rumis geheftet hat. Das war der Sonntagsspaziergang für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche dann wieder einschalten. Wenn Sie in der nächsten Zeit reisen, dann tun Sie es mit Vergnügen. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Stopp.